Der letzte Sonntag der Erscheinungsfestzeit, dazu gehört Matthäus 17. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen und rührte sie an, sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Oben auf einem Berg zu stehen, kennen viele von uns. Es gibt kaum etwas Schöneres. Die Weite, die Abgeschiedenheit, die Stille. Jeder Berg ist an sich ja schon ein Erlebnis. Und wie muss das erst zu einer Zeit gewesen sein, als es noch keine Seilbahnen gab und auch keine Flugzeuge, die einen nach oben bringen konnten. Damals konnte man ein solches Erlebnis nur ganz, ganz selten genießen. Den Blick von oben nach unten. Und Bergwanderer werden ja das auch bestätigen. Jede Gipfeltour ist nicht nur ein Aufstieg, sondern auch ein Ausstieg. Raus aus den Alltäglichen, raus aus den Widersprüchen des Alltags, hinauf zum Licht. Höhenluft kann man dort genießen, dem Himmel näher sein. Es ist bis heute so, wer Berge besteigt, sehnt sich auch nach innerer Klärung, nach Erleuchtung, nach Ruhe. Kein Wunder, dass in dem Interview, was im Kirchenfenster jetzt auch abgedruckt wurde, die beiden Verantwortlichen von der Herbstfahrt, von der jährlichen Wanderfahrt gesagt haben, das Wichtigste sind immer die Gipfelerlebnisse. Damals kam hinzu, dass die 3 Jünger auch noch speziell ausgewählt wurden. Jesus hat sie aus den 12 damit herausgehoben. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich fühlten. Weg von den anderen eine ganz besondere Gipfelkonferenz. Aber dann das Eigentliche, das eindrucksvolle Erlebnis. Etwas, was alle Bergerfahrungen natürlich in den Schatten stellt. Plötzlich leuchtet Jesu Gesicht hell wie die Sonne, heißt es dort, und seine Kleider werden weiß wie das Licht. Wie auch immer das gemeint ist, die 3 sind jedenfalls überwältigt. Sowas haben sie noch nie gesehen, so strahlend schön, so faszinierend, so geheimnisvoll anders. Eine Vision ist es, eine Erscheinung. Eine Epiphanie, die direkt vom Himmel kommen muss. Und sie können erahnen, dass sie einen ähnlich gewichtigen Moment erleben, wie einst Mose auf einem anderen Berg, dem Berg Sinai. Oder auch wie Noah auf dem Berg Ararat, der mit dem Regenbogen. Und schon sehen sie die 2. Erscheinung, Mose und Elia, beide zugleich. Und sie erkennen sofort, schließlich sind es Mose und Elia, auf die sie zusammen mit ihrem Volk ja seit Generationen voller Sehnsucht warteten, dass sie zurückkehren. So war es ja schließlich angekündigt durch die Rabbiner, durch die Schriftgelehrten. Sie sollten wiederkommen, die beiden größten Propheten, die beiden, die doch jeweils für einen Teil der Heiligen Schrift stehen. Mose für die Heilige Tora, für die fünf Bücher Mose und Elia für die Propheten, den zweiten Teil der Bibel. Jedes jüdische Kind wusste, was ihre Rückkehr bedeutete. Wenn Mose und Elia kommen, beginnt die Heilszeit. Dann ist auch der Messias nicht mehr weit. Dann wird die alte Größe Israels wiederhergestellt. Torah und Propheten werden zur Geltung kommen. Eine neue Klarheit wird sich ausbreiten und alle Völker werden das Heil unseres Gottes sehen. Petrus, Jakobus und Johannes, sie sehen nicht nur die beiden, sie hören sogar, dass sie mit Jesus sprechen. Aber ganz offensichtlich verstehen sie sie nicht. Noch bleibt die Vision ohne Deutung. Noch wissen sie nicht, was da geschieht. Nur so viel ist klar, was sie erleben, ist unfassbar schön und aufregend. Und der Petrus, so wie wir ihn kennen, der wird gleich aktiv. Offensichtlich will er den Moment festhalten, will das Geheimnis packen, will zupacken. Herr, hier ist gut sein, ruft er und schon krempelt er die Ärmel hoch. Fast würde man sagen, ein Schwabe ist er, ein Häuslisbauer. Drei Hütten will er bauen. Eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Wahrscheinlich hat er sich schon umgeschaut und geguckt, was er für Fundamente dort setzen kann. Nein, aber im Ernst, Hütten bauen will er zum Bleiben, zum Wohnen, möglichst für immer dort oben auf dem Berg. Petrus ist ein Macher und aus dem Gottesdienstlichen kommt und lasst uns Christum ehren, wird bei ihm kommt und lasst uns Hütten bauen. Man kann es auch anders sagen, Petrus will das Geheimnis nicht wirken lassen, sondern es dingfest machen. Ganz schnell als provisorische Hütte und dann möglichst bald auch aus massivem Stein. Und das ist eine große Versuchung, der er erliegt. Er will festhalten, was nur bestaunt werden kann. Will über das verfügen, was eben nicht handhabbar ist. Will Gottes Reich nicht im Hören suchen, sondern im Machen finden. Und Petrus will dort oben bleiben. Will gar nicht mehr zurück. Nur nicht wieder hinunter, von diesem so anderen Ort hinunter ins Tal der Normalität, ins Tal, wo auch gezweifelt wird und wo wir scheitern können im Glauben. Möglichst für immer aussteigen will er, nicht wieder absteigen, für immer oben sein, nie mehr unten. Wer von uns kann das nicht nachempfinden? Wir kennen alle solche Gedanken. Ja, gerade unser Lebensentwurf ist auch von dem irgendwie geprägt. Man lebt ja von Höhepunkt zu Höhepunkt, ist fixiert auf das Besondere, auf die Feste, die Feiertage, auf Reisen, auf exklusive Begegnungen. Und so meint man dann, die normalen Zeiten dazwischen besser aushalten zu können. Das Normale ist dann nur die Überbrückung zwischen zwei Höhepunkten. Zu gerne würde man immer nur oben bleiben. Und der Alltag wird so zur uneigentlichen Zeit. Die Wirklichkeit wird gewissermaßen zweigeteilt. Und es gehört viel Weisheit dazu, es anders zu halten, die Höhen und Glückserfahrungen mit dem Alltag zu verbinden, auch das Glück im Alltag zu entdecken. Nur dann verliert die Spannung an Bedrohlichkeit, die Spannung zwischen oben und unten, zwischen Sonntag und Alltag, zwischen Urlaub und Arbeit, kann man auch sagen. Petrus jedenfalls wird sehr schnell wieder geerdet. Sein Plan wird durchkreuzt. Der strahlende Jesus entzieht sich seinem Zugriff. Er verbirgt sich, entzieht sich. Ja, ganz ähnlich war es doch später auch bei Maria von Magdala, die ihm als Auferstandenem begegnet und ihn gleich anfassen will. Noli me tangere, sagt er. in der lateinischen Bibel, berühr mich nicht, halt mich nicht fest. Die drei Jünger können Jesus nicht halten. Im Gegenteil, sie sehen dann für einen Moment gar nichts mehr. Eine Wolke überschattet sie, heißt es dann. Aber sie hören eine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Aus dieser fulminanten Gottes Erscheinung wird plötzlich eine Erfahrung, die zuvor ja auch schon Johannes der Täufer gemacht hat. Auch dort spricht Gott, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei der Taufe Jesu war das eine Proklamation der Gottessohnschaft Jesu. Im Matthäusevangelium wird auf diese Weise immer wieder deutlich, diese Wahrheit können wir gar nicht erst selbst herausfinden. Sie muss uns gesagt werden, und zwar senkrecht von oben als Offenbarung. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, ja, dass er Gott ist und nicht nur ein Bote Gottes, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein Vorbild, nicht nur ein Religionsstifter, sondern der ewige Gottessohn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eben nicht selbstverständlich. Von Anfang an nicht. Gott selbst muss ihn ins Recht setzen, so wie bei Johannes dem Täufer und dann auch bei Petrus, Jakobus und dem Jünger Johannes. Und dann schließlich bei vielen am Ostermorgen und danach, ja bis zum heutigen Tag, es ist Gott, der das offenbaren muss. Und damals auf dem Berg der Verklärung verbindet sich mit der Proklamation dieser Gottessohnschaft eine spezielle Aufforderung. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Ich verstehe das in einem doppelten Sinn. Erstens, den sollt ihr hören. Nicht die anderen, nicht Mose und Elia. Sie sind ja auch fort in diesem Moment. Ihre Erscheinung ist schon wieder vorbei. Damals konnten die Jünger wie auch die anderen aus Jesu Umgebung ja gar nicht anders, als Jesus erstmal einzureihen in die bekannten Kategorien. Mose und Elia waren Propheten, sie waren Lehrer, man kann sagen, die prominentesten von den Rabbinern. Und es ist ja schon eine große Ehre, auch Jesus in diese Reihe der großen Propheten hineinzunehmen. Mohammed hat es ja auch so getan, immerhin, muss man sagen. Und so wurde er zunächst auch von seinen Jüngern gesehen. Die geheimnisvolle Geschichte am Berg der Verklärung nimmt ihn aber heraus aus dieser Reihe der Propheten. Den sollt ihr hören. Gemeint ist, er steht nicht auf einer Ebene mit Mose und Elia. Er ist nicht nur ein weiterer Prophet, sondern in ihm wird alles, was zuvor gesagt wurde, neu gedeutet, neu relativiert auch. Er ist das menschgewordene Wort Gottes, wie es Johannes hier ausdrückt, der Evangelist. Den sollt ihr hören, schreibt Matthäus hier. Genauso wie vorher schon auf einem anderen Berg, wo er ähnlich wie einst Mose ja auch eine neue Tora verkündet hat, die sogenannte Bergpredigt. Und dabei immer wieder gesagt hat, ich aber sage euch, das ist nicht weniger als das Ich Gottes, das dort spricht. Ihn sollen wir hören. Für mich heißt das, wir müssen wach sein beim Lesen der hebräischen Bibel, des Alten Testamentes. Ohne sie können wir die großen Zusammenhänge nicht verstehen, nicht deuten, aber wir müssen sie von Christus her lesen. Und manches wird durch ihnen ja auch relativiert. Es entspricht nicht dem Neuen Testament, wenn wir die hebräische Bibel so lesen, als wäre sie Satz für Satz noch im ursprünglichen Sinn gültig. Vieles muss umgedeutet, neu gelesen werden. Und wir tun das jeden Sonntag, wenn wir am Ende des Psalmgebetes, des alttestamentlichen Psalmgebetes, diesen Gott preisen als er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann schauen wir das, was wir gebetet haben, im Lichte des Dreieinigen, im Lichte Jesu an. Ja, im Dialog mit Juden sollten wir mit Freundlichkeit und Interesse und großem Respekt vorgehen, aber zugleich mit der hinreichenden Klarheit, dass wir Jesus Christus nicht nur als Fortsetzung einer Prophetenreihe verstehen, sondern als Schlüssel für alles verstehen, auch für das Alte Testament. Den sollt ihr hören. Er ist die Mitte der Schrift, kann man auch mit Luther sagen. Und das Zweite, den sollt ihr hören. Nicht festhalten könnt ihr ihn, nicht in Hütten oder gar festungsähnliche Steinkirchen einsperren, so etwa wie die pompöse Kirche aus der Kreuzfahrerzeit, die heute auf dem Berg Tabor steht, dem traditionellen Ort für die Verklärungsgeschichte. Nicht sehen, nicht anfassen, sondern hören sollen wir Christus. Interessant ist ja die Reaktion der drei Jünger. Sie erschrecken über das, was sie aus der Wolke hören, und zwar mehr, als sie durch die Erscheinung erschrocken sind. Vorher sehen sie und machen dann Baupläne. Aber jetzt fallen sie schlicht auf die Knie. Es ist eine Geste der Ehrfurcht und Anbetung, das Gegenteil vom Hüttenbauen und vom Selbermachen. Und Jesus geht zu ihnen hin und spricht zu ihnen beruhigende und freundliche Worte. Fürchtet euch nicht. Und er hilft ihnen damit wieder auf die Beine. Und dann sehen sie ihn wieder, aber nun Jesus allein. Keine Erscheinung mehr, kein Licht, keine Strahlen. Und sie sollen jetzt mit diesem ihrem Herrn, den sie dort oben erkennen durften, wieder vom Berg ins Tal hinabsteigen. Zurück auf die staubigen Straßen und ausgetretenen Wege gehen, vorbei an den Aussätzigen und den Kranken dort. Nicht nur vorbei an ihnen, sondern zu ihnen hin, mit ihnen unterwegs sein. Was ist das für ein Kontrast, dass gleich im nächsten Kapitel sie einem epileptischen Kind begegnen? Ja, die Jünger müssen auch noch mehr verstehen lernen, dass ihr gemeinsamer Weg mit Jesus eben nicht hoch oben über der Erde auf einem Berg verläuft, sondern nach Jerusalem und ans Kreuz führt. Und Petrus versteht zunächst noch nicht, dass das Leuchten auf dem Gesicht Jesu, denselben Jesus nicht davor bewahren wird, später ins Gesicht bespuckt zu werden. Dieses leuchtende Gesicht wird später bespuckt. Und seine Kleider, die hell leuchteten wie Licht, werden später blutdurchtränkt sein. Nun wird sie ihm spottend vom Leib reißen und um sie würfeln. Petrus verstand zunächst auch sich selbst ja noch nicht. Er wusste es in dem Moment noch nicht, dass er, der Starke, der Macher, dass er später diesen Herrn verleugnen wird. Nach dem, was er erlebt hat, oben auf dem Berg. Und dass sein Herr ihn aber nicht verleugnen, nicht aussortieren und verstoßen wird. Diese Erfahrung der Vergebung wird für ihn dann nochmals ein Tabor-Erlebnis sein, nochmals eine Offenbarung. Aber dann eben nicht mehr oben auf einem Berg, sondern ganz unten in der Tiefe von Schuld und Reue. Ja, Petrus, Jakobus und Johannes werden das noch entdecken. Wer nur die göttliche und himmlische Lichtgestalt Jesu haben will, der begreift noch nichts. Und so steigen sie vom Berg herunter und folgen Jesus weiter nach. Bis hin zu dem hässlichen Hügel, der das krasse Gegenteil eines erhabenen Berges ist. Und dort werden sie die Stimme Gottes nicht mehr hören, sondern nur noch ihren Herrn, der leise sagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So weit reicht der Weg herunter, vom Berg der Verklärung hinunter ins Tal. Er reicht hinunter bis ins Reich des Todes, bis in die Gottverlassenheit. Und ich möchte damit schließen, denn das ist wohl das größte Geheimnis der Evangelien. Noch viel geheimnisvoller als jene Geschichte von der Verklärung Jesu. Nicht das Licht, sondern die Dunkelheit bringt uns an die Grenzen unseres Verstehens. Nicht der Berg Tabor, sondern der Hügel Golgatha wühlt uns auf. Denn der widerspricht dem, was wir gerne hätten an Gottes Erfahrung. Aber jener ganz und gar glanzlose Hügel Golgatha kann uns dazu bringen, gegen das Sehen wollen, gegen das Wünschen von Beweisen und gegen das Hüttenbauen auf hohen Bergen anzuglauben. Und eben nicht den Versprechungen auch von manchen religiösen Anführern auf den Leim zu gehen, die sagen, kommt doch her und ihr werdet lauter Tabor-Erlebnisse, Verklärungserlebnisse hintereinander reihen können. Und euch quasi durchhangeln von einem zum nächsten. Nein, dieser glanzlose Hügel Golgatha hilft uns auch gegen die bitteren und kräftezehrenden Talerfahrungen unseres Lebens das entgegenzusetzen, was wirklich hilft. Denn nur wer nicht nur vom Berg Tabor, sondern auch von Golgatha aus glaubt, der kann Kraft schöpfen für die Spannung zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Hören und Sehen, zwischen dem Berg und den Talerfahrungen im eigenen Leben. Wenn wir die eigene Wirklichkeit nicht mehr zwanghaft zerteilen müssen in oben und unten, in außergewöhnlich und gewöhnlich, dann finden wir den Gott, zu dem wir beides sagen können. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Ehre sei Gott in der Tiefe, auch in den Tiefen des eigenen Lebens. Amen.